Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In den 50er und 60er Jahren wollten viele in Deutschland nichts wissen von Kriegsschuld, von Massenmord und Judenvernichtung. Nach den Studentenprotesten von 1968 kam aber vieles, was vertuscht und verdrängt worden war, auf die politische Tagesordnung und wurde diskutiert. So dachte man bisher zumindest. Dass das nicht ganz so war, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt herausgefunden. Es ist eine jüngere Historikergeneration, die die Geschehnisse der 80er Jahre beleuchtet. Noch bis in die 90er Jahre, so belegen ihre Forschungen, haben deutsche Politikerinnen und Politiker sich gescheut, detailliert zu fragen, welche Rolle Wehrmacht, Heimatfront und viele einfache Deutsche bei den nationalsozialistischen Verbrechen spielten. Mehr über die Forschungsergebnisse hören Sie jetzt von Ursula Storost.
Am 24. Januar 1984 redete der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl vor dem israelischen Parlament. Zitat:
Ich rede hier vor Ihnen als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten konnte, weil er die Gnade der späten Geburt und das Glück eines besonderen Elternhauses gehabt hat.
Die Gnade der späten Geburt. Ein Satz, der in die Geschichte eingegangen ist und der in Deutschland für große Empörung sorgte, besonders in den Reihen der SPD, sagt die Historikerin Dr. Christina Meyer. Der Satz suggerierte,
man würde da in Israel erneut einen Kollektivschuldvorwurf äußern, der sich sogar noch an die nachgewachsene deutsche Generation richtete. Die Bundestagsdebatten, die an diese Israel-Reise sich anschlossen, das sind bemerkenswerte Stellungnahmen, Empörung und Fassungslosigkeit über diese Unbefangenheit, mit der sich der deutsche Bundeskanzler da sozusagen wie ein Elefant im Porzellanladen verhielt.
Christina Meyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in Berlin. Sie hat über die SPD und ihren Umgang mit der NS-Vergangenheit zwischen 1945 und 1990 geforscht und publiziert. Zwar verharmlosten auch viele SPD-Funktionäre direkt nach dem Krieg den rassenideologischen Antisemitismus, aber
im Unterschied zu Politikern der CDU-CSU und erst recht anderer, noch rechterer Kleinparteien, sprachen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch in der frühen Nachkriegszeit schon sehr viel offener über die an Juden und Jüdinnen begangenen Verbrechen. Und auch über die Mitschuld der Deutschen, wenn auch immer vorzugsweise von den Verbrechen einer kleinen Clique von Gangstern, in Anführungszeichen, die Rede war.
Erst 1978 wurde in Deutschland zum ersten Mal öffentlich an die Reichspogromnacht erinnert. An den 9. November 1938, als vom NS-Regime organisierte SA- und SS-Banden mordend und plündernd durch die Städte zogen und das Eigentum jüdischer Menschen zerstörten. Was die Opfer damals erlebt hatten, interessierte im Deutschland der 70er und 80er Jahre aber niemanden. In Amerika war das anders. 1978 wurde die vierteilige Fernsehserie Holocaust gedreht.
Es würde einen noch schlechteren Eindruck machen, wenn unsere uniformierten Einheiten die Synagogen ansteckten.
Dann sollten sie es als Zivilisten tun. Keine Sturmbanner, keine Standarten, kein Abzeichen, keine Mützenkoppel, nichts, was auf SA oder SS hinweist. Die gerechtfertigte Wut der deutschen Volksgemeinschaft gegen den Meuchelmörder.
Diese Fernsehserie Holocaust, das darf tatsächlich nicht unterschätzt werden als ein Medienereignis, was wirklich ja von über 20 Millionen Deutschen am Fernsehschirm verfolgt wurde.
Die Serie erzählt die fiktive Geschichte der jüdischen Berliner Arztfamilie Weiß zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Zuschauer erleben, wie Josef, Bertha und Heinrich unter den Nazis gelitten haben.
Mama, was ist passiert?
Großvater wurde zusammengeschlagen und abgeführt. Fast alle Geschäfte in der Straße wurden demoliert.
Ist er verletzt?
Das weiß Mutter auch nicht. Josef, was sollen wir tun?
Und dieser Impuls, sich plötzlich mit Opfergeschichten zu beschäftigen, sprang auch auf die SPD über. Und zwar nicht zuletzt auf die sozialdemokratischen Verfolgten innerhalb der Partei, die lange Zeit innerhalb der Partei marginalisiert worden waren. Und die haben sich dazu ermutigt gefühlt, jetzt sich selbst als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu entdecken.
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die über die nationalsozialistischen Verstrickungen von Nachbarn und Verwandten sprachen, gab es aber nur wenige und die hatten keine Breitenwirkung. Amerikanische Filme wie Holocaust mit Millionen von Zuschauern waren dagegen gefährlich und konnten die Bundesrepublik in Misskredit bringen. Das befürchtete zumindest die Regierung Kohl, sagt der Historiker Jakob Eder.
Das ist also eindeutig die Sorge gewesen, dass also Generationen von amerikanischen Schülern oder jungen Amerikanern nur noch an den Holocaust und die Nazi-Verbrechen denken, wenn sie das Wort Deutschland hören. Und man befürchtete eben, dass die Amerikaner dann nicht mehr in der Lage sein würden, klar zwischen dem Nazi-Deutschland und dem Bündnispartner Bundesrepublik unterscheiden zu können.
Jakob Eder ist Professor an der Barenboim-Side Academy in Berlin. Er hat viele Jahre über den amerikanischen Umgang mit dem Holocaust seit den 70er Jahren und die deutsche Reaktion darauf geforscht und dafür diplomatische Korrespondenzen des Bundeskanzleramtes ausgewertet. Jakob Eder hat herausgefunden, noch bis in die 90er Jahre gab es stark antisemitische Tendenzen in der Bundesregierung. Einen sekundären Antisemitismus.
Man kann es einfacher als Antisemitismus der Schuldabwehr oder der Erinnerungsabwehr bezeichnen. Und das besagt im Grunde genommen, dass man die ständige Konfrontation oder Erinnerung an die Verbrechen des Dritten Reichs, die Verbrechen des Holocausts, vermeiden oder verhindern möchte und Juden in diesem Zusammenhang als diejenigen Akteure sieht, die diese Verbrechen aber nicht vergessen können oder vergessen wollen.
Viele Diplomaten hätten sich noch bis in die 90er Jahre hinein häufig antisemitischer Stereotype bedient.
Also man spricht zum Beispiel vom Einfluss jüdischen Geldes auf den US-Wahlkampf oder von der Macht der Juden. Man spricht von den Juden als Kollektiv, also sozusagen als ob alle Juden eine gemeinsame politische Agenda verfolgten.
Und häufig findet sich auch die Behauptung, dass die große Mehrheit der deutschen Wehrmachtsangehörigen nicht Täter gewesen sei.
Ich weiß nicht, ob Sie diese ganze Debatte um Bitburg verfolgt haben. Da war ja quasi der strittige Punkt, wie man mit den Waffen-SS-Angehörigen umzugehen hat. Und selbst über diese sagte Kohl damals, dass die jungen Waffen-SS-Angehörigen ja im Grunde genommen auch nicht zu den Tätern gezählt werden könnten, ja, weil die da ja nicht willentlich mitgemacht haben.
Es ist auf den ersten Blick unverständlich, dass solche Statements nach den Protesten der 1968er Studentenbewegung, die die NS-Täter zur Rechenschaft ziehen wollte, noch möglich waren. Die 68er, so die Historikerin Christina Meyer von der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung, haben nicht auf die Alltagserfahrungen der Menschen im Nationalsozialismus geschaut.
Es war viel von Faschismustheorie die Rede, von einer vermeintlichen Refaschisierung der Bundesrepublik. Aber das Interesse an der tatsächlichen Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus, an der Beteiligung einfacher Deutscher an den Verbrechen, das war etwas, was erst ganz zaghaft in den 80er Jahren und dann vor allem erst in den 90er Jahren begann.